What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Früher hat er versucht, mit einer App freie Parkplätze für Autofahrerinnen zu finden. Heute ist er schon ganz woanders gelandet. Christian Adelsberger hat früher Parkbob gemacht, doch mittlerweile heißt das Startup Ubig und es dreht sich um Shared Mobility. Wie das alles funktioniert, darum geht es nach der kurzen Werbepause. Achtung, Achtung, bitte den 20. April vormerken, denn da erscheint das neue Founders Guide Magazin von Trending Topics mit 60 Seiten voller Stories über die wichtigsten Startup-Trends, die besten Investorinnen und die stärksten Scale-Ups des Jahres, powered bei Erste Bank und Sparkasse und EY, am 20. April in der Tageszeitung der Standard und überall dort, wo Startups zu Hause sind. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt begrüße ich recht herzlich Christian Adelsberger, Gründer und CEO von Ubig im Podcast. Hallo Christian.
Hallo Jakob.
Darf ich mit einer kleinen Anekdote beginnen?
Ja, und, natürlich.
Okay. Ich war mal von Trending Topics mit einem Kameramann unterwegs mit dir und da sind wir durch Wien gefahren auf der Suche nach Parkplätzen. Die Zeiten sind vorbei, oder?
Die Zeiten sind vorbei, ja. Also wir haben uns ursprünglich 2015 gegründet, eben um eines der Riesenprobleme in Städten zu verkleinern, und zwar die Parkplatznot und das Parkplatzproblem ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und wir haben dort Algorithmen gebaut, die auf Basis von verschiedenen Datenquellen vorhersagen können, wo Parkplätze zu finden sind, wo nicht, etc. etc. Sind dann im Zuge dessen, haben immer mehr mit Carsharing-Unternehmen eigentlich gearbeitet, weil die ein immanentes Kostenproblem haben mit dem Thema Parken, wegen den ganzen Strafen. Und ein Kunde in den USA, in Seattle, ist dann auf uns zugekommen und hat gesagt, Christian, können Sie nicht eure Algorithmen auf die Fahrzeuge anwenden und nicht auf die Parkplätze, die Fahrzeuge nutzen. Da haben wir gesagt, ja, okay, hatten wir noch nie dran gedacht, aber let's try. Und dann haben wir einen kleinen Piloten gestartet in Seattle, der innerhalb von 2 Monaten so einen massiven Erfolg erzeugt hat, dass wir gesagt haben, da steckt was dahinter, da ist irgendwas, wir wissen nicht, warum das so ist, aber der Business Impact ist Wahnsinn. Also man muss sich vorstellen, wir haben innerhalb von 2 Monaten den Umsatz der Flotte um 25% gesteigert. Also plötzlich hat es 25% mehr Fahrten gegeben von der Flotte, 600 Fahrzeuge damals. Dann haben wir gewusst, okay, da sind wir in irgendwas dran. Und das haben wir dann schrittweise immer weiterentwickelt, sind wieder nach Europa zurückgekommen und haben das ganze Unternehmen dann auch 2020 darauf ausgerichtet.
Wenn ich mich recht erinnere, du hast uns damals erzählt, wir haben damals auch ein Interview gemacht, dass quasi dieser Algorithmus, der schaut, wann sich ein Auto bewegt, wo diese App an Bord ist und dann wisst ihr, okay, jetzt wird ein Parkplatz frei und dann kann es dem Nächsten gezeigt werden, dass man sich da einpacken kann. Und dieser Algorithmus, der hilft jetzt wobei genau? Also warum gab es plötzlich 25% mehr Fahrten? Also im Nachhinein wisst ihr es wahrscheinlich, oder?
Ja, genau, im Nachhinein wissen wir es. Und das ist ja der Schlüssel des Ganzen. Ein Riesenproblem von Shared Mobility und das ist mit ein Grund, warum es so schwer ist, Shared Mobility Services profitabel zu gestalten, ist, dass die Nachfrage nach Shared Mobility verteilt sich über eine riesige Stadt, große Fläche. Und das Angebot, das sind, keine Ahnung, ein paar hundert Fahrzeuge, dass sich Angebot und Nachfrage räumlich finden, zum Zeitpunkt, ja, ist extrem schwierig. Das heißt, man hat meistens nur eine Überdeckung von 30%. Der Großteil der Nachfrage, also Leute, die sagen, ich würde jetzt gerne ein Carsharing-Auto nutzen, ich würde jetzt gerne ein Moped nutzen, die finden in dem Moment, wo sie es brauchen, kein Angebot in der direkten Umgebung von, das sind ungefähr 350 Meter, sind die Leute bereit. So, was wir jetzt tun, ist genau, also vorherzusagen, wo diese Nachfrage sein wird und dann kann die Angebotsseite, sprich die Fahrzeuge, dort platziert werden, wo in Zukunft eine Nachfrage sein wird. Und plötzlich habe ich besseren Zusammenkommen von Angebot und Nachfrage. Und das bedeutet, dass ich viel mehr Nutzung der Flotte habe und damit auch Umsatz und Profitabilität bei unseren Kunden.
Okay. Also in Wien, wo ich lebe, da gibt es auch Carsharing-Anbieter und ich wohne genau an der Grenze des Betriebsgebiets. Da hat man auch immer das lustige Phänomen. Ich würde mal sagen, ja, am Freitagnachmittag stehen da gefühlt Dutzende Autos, weil die Leute irgendwie rauspendeln. Aber sonst ganz selten, weil alle Leute gerade wieder in die Stadt reingefahren sind. Und ihr sagt, ihr könnt dieses Problem beheben. Also ihr könnt dieses Angebot, also die Autos oder Fahrzeuge, die in der Gegend herumstehen, besser verteilen, bedeutet aber immer noch, der Anbieter der Flotte braucht immer noch Personal, um die dann zu verteilen, oder?
Also es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man gibt dem Endnutzer, dem Konsumenten, ein Goodie, damit er das Auto irgendwo anders hinstellt. als es vielleicht tun würde. Ja, das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass man Fahrzeuge, wenn es Elektrofahrzeuge sind, EVs, nach dem Laden schon dorthin verbringt, wo man weiß, dass in 1-2 Stunden dann die Nachfrage sehr hoch sein wird. Und die dritte Möglichkeit ist wirklich, wenn ich jetzt sehe, am Freitagabend landen an der Stadtgrenze die ganzen Fahrzeuge, dass ich dann die proaktiv ja wiederum verteile. Ja? Und das kann entweder der Kunde selber machen mit dem eigenen Team, mit den eigenen Operations-Leuten oder mit unserem eigenen Service, das nennt sich Street Crowd, das ist inzwischen in 13 Städten in Europa und in Amerika, wo wir mehrere hunderttausende Leute haben, die in einer Art Community-Service dazu beitragen, dass die Mobilität in einer Stadt besser wird. Ja? Die bekommen dann Cash und Credits, also Fahrminuten und Cash dafür, dass sie das tun. Und das für viele ist es wirklich ein Sport, ja? Also Fahrzeuge zu suchen und sie dann irgendwo anders hinzubringen.
Okay, alles klar. Das heißt, du hast quasi den Pivot von Parkbob hin zu Ubik erfolgreich absolviert. Wie schwer war es, Parkbob sein zu lassen und das Neue zu machen?
Wie schwer war es? Es war... Also bei uns war der Pivot ganz witzig, weil der eher unbewusst passiert ist. Also wir haben das einfach gemacht. Es war so erfolgreich, dass wir immer mehr darauf fokussiert haben, immer mehr Leute daran gearbeitet haben. Und irgendwann war es dann so, dass man gesagt hat, Moment, eigentlich die Company tut jetzt eigentlich ganz was anderes. Der Name Parkbob passt auch überhaupt nicht mehr zu dem, was wir tun. Das ist jetzt eigentlich ein Pivot, was wir gemacht haben. Jetzt lassen wir das mit dem Rebranding und mit dem wirklichen Fokus auch vollenden. Und wo wir dann gesagt haben, okay, wir sagen jetzt bewusst, wir machen das andere nicht mehr. Ja? Was natürlich am Anfang auch zu Irritation führt bei den Shareholdern, weil die halt auf das Geschäftsmodell eingeschworen sind, das man jahrelang sozusagen aufgebaut hat. Und es hat auch einige Zeit gebraucht, aber irgendwann war es dann gut. Ja? Also das hat sich auch fürs Team gut angefühlt, dass man nach außen ja auch das repräsentiert, was man ihnen schon längst getan haben.
Okay, also klingt nach einem halbwegs harmonischen, organischen Übergang von alt auf neu irgendwie.
Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber wir sind ein bisschen reingestolpert. Ja? Also wie schon gesagt, das war eher ein Glücksfall, dass der Kunde auf uns zukommen ist und das gesagt hat. Und ich glaube, wir haben dann die Möglichkeiten am Shop ergriffen, die Chancen, und ihm nicht nie liegen gelassen oder auf das beharrt, was wir sozusagen geglaubt haben, dass funktionieren wird. Und im richtigen Moment dann auch losgelassen. Ja. Das war definitiv nicht einfach, weil da gehört auch viel, wie soll ich sagen, Ehrlichkeit dazu, sich einzugestehen, dass es das, was in dem man alles reingesteckt hat, die ganze Energie und den ganzen Glauben sozusagen, dass es vielleicht doch nicht so gut funktioniert und dass das Neue einfach wesentlich durchschlagskräftiger ist.
Okay, was würdest du so in einem kurzen Pitch oder was sagst du im kurzen Pitch? Was ist Ubik heute?
Wir machen Shared Mobility profitabel. Also wir tragen dazu bei, dass eine wesentlich nachhaltigere Form von Mobilität, weil das ist Shared Mobility, erfolgreich und auch ökonomisch erfolgreich betrieben werden kann. Das ist nämlich, wie kurz erwähnt, nicht ganz selbstverständlich, weil es einige Hemmschuhe gibt dafür. Ja. Aber wenn man sich anschaut zum Beispiel, weil viele sagen Carsharing, was ist denn da besser als am normalen Auto? Es fängt damit an, dass ein Drittel der gesamten CO2-Produktion von einem Auto passiert nicht, wenn es fährt, sondern dadurch, dass es produziert wird. Ja. Ein Carsharing-Auto ersetzt 10 bis 20 Privatfahrzeuge. Im Schnitt gibt es in Deutschland schon relativ valide Studien dazu. Und das spart natürlich extrem viel CO2 an. Ja? Noch dazu ist der Anteil der EVs bei Carsharing-Flotten auch um ein Vielfaches höher. Also wir haben jetzt aktuell 40 bis 50% aller Fahrzeuge under Management sind reine EVs bei uns. Ja? Also wir sind da Teil auch dieser Transformation im Mobilitätsökosystem, das gerade stattfindet.
Okay, ich meine, das ist ja auch ein super Zeitpunkt, versprechen zu können, dass du Shared Mobility profitabel machen kannst, weil ihr andere Firmen im Shared Mobility Bereich sind ja gerade in dieser Situation, profitabel werden zu müssen. Also wenn man sich die News rund um große Anbieter von E-Scootern und so weiter anschaut, die sind ja ordentlich unter Druck geraten nach Jahren des Booms, nach Jahren des Hypes, und die müssen jetzt eigentlich ja, hoffentlich in den nächsten 12, vielleicht 24 Monaten profitabel werden. Das heißt, da kommt ihr dann ins Spiel, oder?
Da kommen wir ins Spiel. Also wir sind genau ein Baustein, um das zu erreichen. Und das vollkommen recht. Also jetzt, wenn man jetzt in ein Board-Meeting reingehen würde von irgendeinem Mobilitätsanbieter, ist es ganz, ganz, ganz oben, ist Profitabilität, ist meistens ganz an erster Stelle. Und für viele kommt das, wie soll ich sagen, überraschend vielleicht nicht, weil es war immer allen klar, dass es einmal etwas rauslassen muss, aber dass es so schnell passieren muss. Und es ist halt für gerade große Organisationen schwierig, so schnell umzustellen. Ja? Weil man ist, mit unglaublich viel Kapital ausgestattet, in einen massiven Hypergrowth-Kurs reingegangen, wo ganz, ganz andere Spielregeln gelten und auch ganz, ganz andere Firmenkultur notwendig ist, um dort erfolgreich zu sein, als wenn jetzt plötzlich Schnips umgeschalten wird auf Profitabilität. Ja. Also da zerbrechen, da spürt man auch, wie Unternehmen zerbrechen, ja, von innen raus. Und was jetzt gerade stattfindet, ist definitiv ein Bereinigungsprozess. Das war 2020, also schon vor unter Anführungszeichen längerer Zeit, mit einem großen Investor gesprochen. Die haben auch groß investiert in den Scooter-Case und habe damals gesagt, nein, Moment, was kann denn da rauskommen? Ich meine, da fließen jetzt halt hunderte und hunderte Millionen rein. Und der hat mir gesagt, Christian, this is gonna be a bloodshed. It's totally clear. Ja, und das ist genau das, was jetzt passiert, angefeuert durch Covid oder verzögert auch teilweise durch Covid, durch die sonstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die halt existieren. Dreht sich jetzt plötzlich das Spiel und es wird Gewinner geben aus dem Ganzen. Also das sehen wir ganz klar. Micro tut sich klarerweise schwer. Paris, das Verbot, das vor kurzem abgestimmt wurde, wenn auch mit sehr, sehr wenigen Abstimmern.
Ja, stimmt. Das muss man vielleicht noch ganz kurz erklären für die Zuhörerinnen, die das nicht mitbekommen haben. In Paris werden ja in wenigen Monaten oder nach dem Sommer, ich glaube ab dem 1. September, werden die 3 oder 4 verbleibenden E-Scooter-Firmen mehr oder weniger aus der Stadt verbannt. Das heißt, die dürfen die Scooter dann nicht mehr aufstellen. E-Bikes und so weiter sind weiter erlaubt, aber herber Rückschlag, weil Paris ist ja wahrscheinlich der größte oder zweitgrößte Markt in Europa. Ne?
Paris war nach Berlin immer so die zweitwichtigste Stadt, was Shared Mobility angeht. Ja, absolut. Es ist ein herber Rückschlag. Es ist natürlich auch so ein bisschen, was das Sentiment treibt jetzt im Marktempfinden. Gleichzeitig für mich ist es irgendwie auch ein Armutszeugnis für eine Stadt, ja, die es nicht geschafft hat, kooperativ da in Modelle reinzugehen und versuchen, kooperativ gemeinsam mit den Anbietern die Probleme zu lösen. Und das führt dann halt dazu. Also für mich ist es aber nur de facto jetzt ein Wellental, in dem wir uns jetzt befinden, das alle Beteiligten dazu zwingen wird, auch daraus zu lernen und Dinge besser zu machen. Ja? Weil so wie jetzt Shared Mobility läuft, also egal, ob das jetzt Scooter, Mopeds oder Autos sind, das hat viele, viele Schwächen. Das ist vollkommen klar. Ja? Das muss besser werden. Und da braucht es auch Rückschläge, damit man gezwungen ist, eben manchmal Konsequenzen zu ziehen und Dinge besser zu machen.
Ich war jetzt am Wochenende zum Beispiel in Budapest und da gibt es ganz dezidierte Parkplätze für die E-Scooter oder auch E-Bikes. Also das sind dann teilweise ordentliche Ansammlungen an größeren Kreuzungen. Da nimmt man sich die weg und fährt halt bis zur nächsten Haltestelle, aber dazwischen darf man nicht mehr abstellen. Ist das so ein Teil der Lösung wahrscheinlich, oder?
Das ist ein Teil der Lösung. Ein weiterer Teil der Lösung ist zum Beispiel ein Trial, den wir jetzt machen werden, und zwar, wo wir, also jeder regt sich auf, dass Scooter rumliegen, ja? Weil was passiert ist, dass halt irgendjemand, die beim Vorbeigehen zufällig dran anstoßt und die umschmeißt. Ja? Das Problem ist eigentlich relativ leicht zu lösen, indem man es nämlich aufhebt. Es ist gar nicht viel Arbeit. Und was wir jetzt tun werden, ist in Kooperation mit einer Stadt, kriegen Bürger, die sehen, ah, da liegt einer rum, ja? Die den aufheben, die kriegen dafür Mobilitätspunkte. Ja? Die kriegen dafür einen Freifahrtschein für die öffentlichen Verkehrsmittel, dafür, dass sie das tun. Ja, dafür, dass sie beitragen, dass die Mobilität in ihrer Stadt sozusagen besser wird, erträglicher wird. Ist ein kleiner Beitrag und der wird halt auch klein sozusagen vergütet. Aber wir versuchen über solche Modelle auch stärker in Richtung Bürgerbeteiligung, in Richtung Community zu gehen, weil am Ende des Tages sind wir alle Nutzer der Stadt, ja, und können, müssen nicht, aber können dazu beitragen, dass es insgesamt besser läuft.
Okay, ja, super coole und naheliegende Idee, halt die Leute zu belohnen mit, weiß nicht, 1-2 Euro pro aufgehobenem Fahrzeug und dann kann man das nächste Mal gratis damit fahren. Ja, super. Und jetzt habt ihr ja vergangene Woche auf euch aufmerksam gemacht mit einer großen Finanzierungsrunde. Erzähl uns ein bisschen darüber, wie ist die zustande gekommen?
Ja, wir haben letzte Woche das announcen können, dass wir eben das erste Closing der Series A abgeschlossen haben, was mich unfassbar freut, weil wir echt das ganze Team so lange darauf hingearbeitet haben und die Rahmenbedingungen aktuell nicht einfach sind. Wie ist dazu gekommen? Wir haben, wie schon erwähnt, der Anteil der EVs in den Flotten, die wir managen, ist immer größer und größer und größer geworden. Das heißt, wir haben uns auch immer stärker mit dem Thema Charging beschäftigt. Also wie kann man solche Flotten von Hunderten, von Tausenden EVs effizient laden mit öffentlicher Ladeinfrastruktur, nicht öffentliche Ladeinfrastruktur, und haben da auch unsere Technologien eingesetzt. Und das hat auch Player in diesem Energieökosystem ein bisschen auf den Plan gerufen, die halt auch die Veränderung sehen, die in Mobilität stattfindet und gleichzeitig auch im Energiemarkt stattfindet. Getragen vom Mantra der Nachhaltigkeit, ja, ist klar, dass die Energieseite sich ändert, die Mobilitätsseite sich ändert und dass die beiden viel, viel enger werden, als sie früher waren. Was jetzt gerade passiert ist, dass Mobilität einfach vom reinen Konsumenten von Energie in Form von Benzin, Diesel, ja, konsumieren, das war's, zum Akteur wird, ja, weil allein die Ladekapazität, die Elektroautos haben werden in 3-5 Jahren, ist unfassbar groß. Ja, also damit kann ich das ganze Energieökosystem wesentlich effizienter gestalten, wenn ich die mit einbeziehe. Und das ist auch das strategische Kalkül von den Investoren, die jetzt bei uns einsteigen, sozusagen eine Brücke zu schlagen zwischen dem Mobilitätsökosystem und dem Energieökosystem.
Das heißt, da geht es darum, die ganzen Auto-Akkus, die es dann geben wird oder jetzt schon gibt, aber dann noch viel mehr, die sind eine riesige fahrende, dezentrale Batterie oder eine dezentrale Energie.
Eine dezentrale Energie, ganz genau, ja, richtig. Und ich kann damit auch diese Spitzen und also diese Spitzen und Täler in der Energieproduktion, die, wenn Energieproduktion nachhaltig wird, und das steht außer Zweifel, dann habe ich viel mehr Wellen, ja, als ich jetzt habe. Und das bedeutet, dass ich einen ausgleichenden Faktor brauche, und da können Fahrzeuge, die dezentral eben da draußen zu tausend, aber tausend rumschwirren, können ein sehr, sehr guter, stabiler Faktor sein und bringen einen Mehrwert ein. Und das sind Themen, an denen wir gerade aktiv mit diesen Playern auch arbeiten und uns auch antreiben und super spannend sind.
Okay, das heißt, dann geht es ja bei Jubik dann auch nach zuerst Parkplatzsuche, jetzt Shared Mobility effizienter aufstellen, wieder um was anderes, und zwar darum, möglicherweise, wo müssen E-Autos laden oder entladen, um ja, nachhaltigen Strom möglichst überall verfügbar zu machen, oder?
Genau, und das Interessante ist, dass wir das eine immer auf das andere aufbauen. Also wir beschäftigen uns jetzt nicht ausschließlich mit dem Thema Ladeeffizienz, aber weil wir so viele Fahrzeuge direkt betreuen, kontrollieren, mit Software ausstatten, haben wir die Möglichkeit, sozusagen den Hebel dort anzusetzen, ja, den ich sonst gar nicht habe. Ja, wenn ich jetzt einen Zugriff auf mein Fahrzeug habe, dann geht das gar nicht. Also wir glaube ich, tun uns einfach einen Möglichkeitenraum von Chancen auf Basis von dem Bestehenden, was wir bisher erreicht haben. Ja. Also aus meiner Sicht ist das kein neues Ding, sondern eine Ausweitung in eine Richtung, die so oder so gekommen wäre.
Okay, alles klar. Wer heute Shared Mobility benutzt, der benutzt euch ja irgendwie auch im Hintergrund mit. Erzähl mal, mit wem arbeitet ihr, beziehungsweise wen darfst du verraten? Ich glaube, ein Startup kennen wahrscheinlich fast alle Hörer da draußen, oder?
Genau, also E-Loop kennen, denke ich, die meisten in Österreich. Das ist einer unserer ältesten Kunden, würde ich sagen, die wir betreuen. Die haben auch einiges vor, haben auch vor kurzem selber Finanzierungsrunde announced, und es freut uns sehr, dass die da weiter auf dem Entwicklungspfad gehen können. Einer der größeren Kunden ist aus Deutschland, nicht mehr in Deutschland, sondern aus Deutschland, Miles. Die haben auch eine super Story hinter sich, haben vor 5 Jahren gestartet mit 5 Fahrzeugen. Und wir haben dann 2019 begonnen, mit ihnen zu arbeiten, also sehr, sehr früh schon. Und die entwickeln sich grandios. Also haben jetzt ausgeweitet auf Belgien, sind schon in x deutschen Städten, gehen jetzt in weitere europäische Märkte. Die haben eben vorgezeigt, dass man mit einem ganz, ganz starken Fokus und Startup-driven solche Unternehmen auch wirklich profitabel führen kann, ja, und entwickeln kann. Und deswegen wachsen sie auch oder können wachsen, sagen wir so, ja, ohne jetzt auf einer Hype-Welle zu schwimmen. Unser jüngster Kunde ist in Südamerika, in Santiago de Chile, und zwar Auto. Das ist auch ein Unternehmen, das sich jetzt schrittweise in die ganzen südamerikanischen Märkte verbreitet. In Südamerika spielt Shared Mobility noch ein bisschen andere Rolle, weil dort der Fahrzeugbesitz, anders als bei uns in Mitteleuropa, jetzt nicht selbstverständlich ist. Da kann man sich das nicht so, auch in der Mittelschicht nicht so ohne weiteres leisten. Und dort ist es wirklich ein zusätzlicher Faktor in der Mobilität, der da stattfindet, und da freut es uns sehr, dass wir beitragen können.
Okay, also das hört sich dann an, als wenn ihr so ein bisschen die Softwareplattform für so eine neue Generation von Shared Mobility seid. Also die erste Welle, die kennen wir schon, die sind mit hunderten Millionen Dollar dahergekommen, meistens aus San Francisco oder Umgebung oder auch Berlin und so weiter, aber jetzt kommt eine neue Generation heran, oder?
Es ist interessant, dass du erwähnst, ich sehe es nämlich genau gleich. Es ist so, irgendwie befinden wir uns jetzt gerade wie Internet im Jahr 2005, möchte ich fast sagen. Ja? Wir sind jetzt an der Anfangswelle einer riesigen Transformation, die jetzt gerade stattfindet, wo eine extreme Dynamik im Markt auch existiert. Und ich sehe jetzt sozusagen Web 2.0 findet jetzt im Mobilitätsbereich statt. Viele haben es probiert, einige sind gescheitert. Ich glaube, es stecken unglaublich viele Learnings drin. Und genau, es gibt halt jetzt diese zweite Generation, die auf Basis der ersten Learnings Dinge ganz, ganz anders machen. Und die werden erfolgreich sein.
Wie leicht oder wie schwierig ist es für euch? Weil ihr müsst euch ja als quasi die Plattform dahinter ja auch darauf einstellen. Ne? Also wenn es so große Marktumbrüche gibt, Konsolidierung und so weiter, mit dem muss man ja auch umgehen, wenn man quasi der erste das Werkzeug dafür anbietet, oder?
Ja, das ist die große Dynamik, die ich vorher angesprochen habe. Die ist eine extreme Herausforderung. Also wir haben natürlich ein ziemliches Risiko auch im Markt, wenn man das so sieht. Was ganz spannend ist, dass was wir sagen im Sinne von, wir machen Shared Mobility profitabel, das spielt uns da in dem Gesichtspunkt in die Hände, weil es ist wirklich so, dass die Player, mit denen wir arbeiten, typischerweise die sind, die dann auch sozusagen the winner sind. Ja? Also wenn man Miles hernimmt, die waren vor 3 Jahren noch ein absoluter Maverick im Markt. Ja? Die großen Player sind alle da gewesen und die sind als Maverick reingegangen und haben inzwischen die aufgekauft, ja, teilweise, oder sind größer, erfolgreicher. Und gemeinsam mit uns, und das trägt uns auch sehr, sehr stark und trägt unser eigenes Wachstum, denke ich, sehr stark, dass wir diesen positiv treibenden Faktor haben für unsere Kunden und ihnen ermöglichen, auch zu wachsen. Und damit wachsen wir auch mit. Bis dato haben wir immer, auch bei den Konsolidierungen, war eigentlich immer das Resultat, dass wir am Ende des Tages dann auch zum Zug gekommen sind. Ja? Also aus einem der beiden Players heraus sozusagen waren wir dann immer mit am Start.
Okay. Auf eurer Webseite steht, ihr habt mehr als 8500 Fahrzeuge quasi auf eurer Plattform. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Ist das da pro Fahrzeug? Gibt es eine Monatsgebühr oder wie funktioniert
es? Es ist eigentlich sehr stark wertschöpfungsorientiert oder Value Generation Oriented auf Englisch. Das heißt, wir schauen uns an, gemeinsam mit unseren Kunden, was ist der Mehrwert, den wir erzeugen. Wenn man jetzt sagt, okay, so eine Transaktion, ich bringe Fahrzeug von A nach B oder ich lade ein Fahrzeug oder was auch immer, da lässt sich wirklich ausrechnen, gemeinsam mit unseren Kunden, wie viel Euro an Mehrwert bringt das. Also zum Beispiel eine Relocation von A nach B bringt 45 Euro mehr Umsatz für dieses Fahrzeug am Tag. Ja? Wir kosten dann, keine Ahnung, sagen wir Hausnummer 15 Euro davon. Das heißt, der Kunde hat einen klaren Return on Investment und davon nehmen wir uns einen gewissen Teil. Also wir sind sehr, sehr stark Performance getrieben, was aus meiner Sicht es super challenging ist, ja, weil wir in Vorleistung gehen und auch mit ins Risiko gehen, aber gleichzeitig auch sehr vertrauensstiftend, weil unsere Kunden nie das Gefühl haben, dass wir sie jetzt versuchen auszunehmen, und wenn, dann lehnen sie sich zurück und schauen zu, dass wir sie ausnehmen, weil jeden Euro, den wir verdienen, verdienen sie doppelt. Ja? Und das ist natürlich, das gibt uns gemeinsam in ein Boot mit unseren Kunden und das war bisher eigentlich ein sehr, sehr gutes Erfolgsmodell.
Aber umgekehrt musst du dir die Kunden auch gut aussuchen, weil ihr könnt reinhackeln, was ihr wollt. Wenn die am Ende nicht das umsetzt, was ihr empfehlt, dann wird es auch nichts. Ne? Also wenn ihr könnt ja tausendmal sagen, hey, jetzt stell mal die Fahrzeuge woanders hin, dann nehmen es mehr Leute und wenn die das nicht machen, dann wirst du auch nicht reich dabei, oder?
Vollkommen richtig. Und inzwischen sind wir auch so selbstbewusst und breitschultrig, dass wir in solchen Fällen dann sagen, na, dann machen wir es nicht. Wir haben schon x Dutzende Beispiele, wo wir es gesehen haben, wie Flotten eben auf Basis unserer Technologie funktionieren und wo der Mehrwert ist. Wenn es jemand dann nicht glaubt und auch in einem echten Trial danach immer nicht glaubt und sagt, nein, ich kann das besser, okay, then it's not our business. Ja? Aber du hast vollkommen recht. Also es ist nicht einfach, da immer die Grenze zu ziehen.
Okay, also Kunden wollen gut gewählt sein, klare Sache. Jetzt eine quasi halb qualifizierte Frage von mir, und zwar ohne es genauer zu wissen, aber gibt es eigentlich in Wien einen direkten Mitbewerber von euch? Go Urban haben sich ja auch so als Softwareplattform für Shared Mobility positioniert, oder sind die eigentlich eh was anderes? Ich weiß es nicht genau.
Also ohne jetzt zu viel über Go Urban sozusagen zu sprechen, weil da bin ich nicht berufen. Wir sind komplementär aufgestellt. Go Urban macht de facto das Betriebssystem einer Flotte, softwareseitig, um alles sozusagen abzuwickeln. Wir konzentrieren uns um den Effizienzgewinn und um die Profitabilität. Also wir sehen uns da wirklich komplementär, auch zu den ganzen anderen Flottenmanagement-Systemen, die da draußen rumschwirren, sind wir komplementär aufgestellt, gehen auch inzwischen sehr viele Partnerschaften ein, weil die das auch so sehen, dass wir gemeinsam ihren Kunden einen Mehrwert stiften können. Ja? Direkte Konkurrenz gibt es natürlich, ja? Sonst wären wir im falschen Markt, wenn es die nicht gäbe. Es gibt amerikanische Unternehmen namens Sober, die einen ähnlich stark analytischen Ansatz haben, also stark mit Algorithmen arbeiten. Die gehen aber wiederum nicht in Execution. Was uns wirklich auszeichnet, ist die Fähigkeit, das, was ein Algorithmus entscheidet, ja, an okay, da gibt es ein Potenzial, können wir mit Street Crowd innerhalb von Sekunden irgendwo auf der Welt umsetzen, also im echten Leben. Und das ist, glaube ich, auch, was uns jetzt von einem reinen SaaS-Case unterscheidet, der rein softwaregetrieben ist, sondern wir haben immer die direkte Rückkopplung im echten Leben, ja, in der echten Welt, wo eine Interaktion gesetzt wird, die dann zu einem Mehrwert führt. Und das sind aus meiner Sicht super spannende Geschäftsmodelle, also auch für die Zukunft, weil der Impact im echten Leben halt in vielen Fällen das ist, was den großen Unterschied ausmacht.
Okay. Ihr habt ja bei eurer Web-URL auch .ai hinten stehen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ihr habt sie nicht seitdem es ChatGPT gibt, sondern schon ein paar Jährchen früher. Was sagst du zu dem neuen AI-Hype? Spielt euch da in die Karten oder ist es ein bisschen übertrieben?
Es gibt ja von Gartner diesen Hype-Cycle, ja, wo gewisse Themen halt ganz hoch gespielt werden und dann gehypt sind, dann geht es wieder runter, ins Tal der Tränen und so. Das AI-Thema ist halt jetzt wieder einmal sehr stark gehypt, ja, ist richtig. Hat auch absolute Berechtigung, weil es fundamental Sachen verändern kann. Also wir sehen es selber in unserem eigenen Beispiel, wo eine AI-orientierte Technologie im echten Leben einen massiven Mehrwert erzeugen kann. Ja, und ich bin mir überzeugt davon, dass es tausende und abertausende andere Use-Cases gibt, die auch so gestrickt sind. Ich glaube, von dem Technologie-Hype, der am Papier stattfindet, den positiven Impact im echten Leben zu erzeugen und das mit einem Geschäftsmodell unterstützen, das auch funktioniert, das ist die große Herausforderung. Da wird es noch viele, viele Unternehmen geben, die das ähnlich spielen. Das ganze ChatGPT ist ja sehr stark auf eine Area fokussiert, ja, auch vieles verändern wird und viel dazu beitragen wird, dass in 10 Jahren Dinge anders funktionieren, als sie jetzt tun. Aber das war auch früher mit anderen Themen schon so. Ja? Also wenn man jetzt von Internet und Internet of Things und Co. redet, dann hatten wir das alles schon mal.
Das stimmt. Zum Abschluss noch kurzer Ausblick in die Zukunft. Jetzt habt ihr 8500 oder mehr Fahrzeuge auf der Plattform. Wie viel werden es in 5 Jahren sein und was werden die meisten dieser Fahrzeuge sein? Werden es die E-Autos sein, die E-Bikes? In welche Richtung, glaubst du, geht's?
5 Jahre ist ein weites Feld.
Okay, 3 Jahre.
Also wir sind, ja, 3 Jahre. In 3 Jahren werden wir mehr als 500.000 Fahrzeuge an der Management haben, weil die geteilte Mobilität einfach wächst und wächst und wächst. Wir sehen es extrem gut bei unseren Kunden, wo einfach die Nachfrage dazu führt, dass dann immer mehr Fahrzeuge in diese Modelle auch platziert werden. Ja, das ist das erste Punkt. Es wird in 3 Jahren, glaube ich, 90-95% elektrisch sein. Das steht für mich komplett außer Frage. Das ist nur mehr eine Frage der Zeit. Also den Tipping Point haben wir da schon überschritten aus meiner Sicht. Und die Frage, ob das jetzt, ob Elektromobilität Zukunft ist oder nicht, ist für mich abgehakt, ist gar nicht mehr diskussionswürdig.
Okay, also E-Fuels spielen keine Rolle bei
dir. Vielleicht auch, ja, aber es wird eine Randnotiz sein. Also es wird in der Masse keine Rolle spielen aus meiner Sicht, ja, weil es auch nicht leistbar sein wird. So gesehen wird es elektrisch sein, Punkt 1, wird es vernetzt sein, Punkt 2. Jedes Fahrzeug, das vernetzt ist potenziell auch dazu geeignet, sozusagen von uns serviciert zu werden. Es muss gar nicht jetzt ein Carsharing-Unternehmen sein, es kann auch ein Privatfahrzeug sein, das eh schon, wenn es neu auf den Markt kommt, komplett vernetzt ist, wo wir dafür sorgen, dass es immer geladen ist, ja, weil es einfach zu mühsam ist, um 11 am Abend nach 3 Gläser Wein noch schnell runterzugehen, um das Auto an die Charging, also an die Ladestation ranzuhängen und wieder zurückzufahren. Ja. Also diese Dinge schweben uns vor, wenn man von 3 Jahren spricht. Was wir auch tun werden, ist das, was ich vorher angesprochen habe, diese Brücke zwischen Energie und Mobilität gebaut zu haben, wenigstens die Grundpfeiler, und zu ermöglichen, dass Elektromobilität einen extremen Mehrwert bringt im Gesamtökosystem. Ja? Bis hin zu, dass man auch als Fahrzeug auch Geld verdient, indem man zum richtigen Zeitpunkt Energie zur Verfügung stellt oder aus dem System rausnimmt.
Okay, Moment mal, kann ich dann meinem Elektroauto sagen, was autonom fahren kann, gehe in der Nacht für mich Taxi fahren und verdiene ein bisschen Geld nebenbei?
Absolut vorstellbar. Ob du das privat sein wirst oder ob es da Unternehmen gibt, die sich darauf spezialisieren, aber ja, klar.
Okay, na dann bleibt es spannend mit der Mobilitätszukunft. Christian, vielen Dank fürs Interview.
Jakob, herzlichen Dank.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.